Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Vielleicht sitzen Sie jetzt gerade zu Hause und haben sich vorgenommen, eigentlich heute aufzuräumen. Machen Sie das doch. Wir werden Sie 2 Stunden lang begleiten. Wer ist wir? Sage ich Ihnen gleich. Es geht erstmal los mit Nina Simone. Feeling Good in der Version von Joe Clausel. Nina Simone, Feeling Good. Sie haben, ich weiß nicht, was Sie heute schon alles gemacht haben, Sie haben sich für den richtigen Sender entschieden, der wahrscheinlich sowieso mit Sekundenkleber ist das auf Ihrer Stereoanlage, die Sie noch haben, eingestellt. Radio 1, herzlich willkommen zu Hörbar. 2 Stunden mit einem prominenten Menschen. Und heute zu Gast ist diese Frau.
Hörbar Rust. Heute mit
Lisa Maria Potthoff, 37, Schauspielerin. Lisa Maria kommt in Berlin zur Welt und wächst in einem Ort bei München auf. Praktisch, denn später wird sie häufig in Filmen spielen, in denen sie die bayerische Mundart wieder hervorholen kann. Die Mutter arbeitet als Ärztin, der Vater ist Psychologe. Ihre Tochter interessiert sich früh für die Schauspielerei, studiert in München und tut sich bereits während der Ausbildung als junges Talent hervor. Die Liste ist lang. Lisa Maria Potthoff ist in so unterschiedlichen Produktionen wie Schuld nach Ferdinand von Schirach, Die Hebamme oder Dampfnudelblues zu sehen. Heute geht es mal um den Teil ihres Lebens, der nicht vor der Kamera stattfindet. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Lisa Maria Potthoff an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal.
Dankeschön.
Der Teil deines Lebens, der nicht vor der Kamera stattfindet. Und ich weiß, was du tust, wenn du nicht drehst. Du strickst, wie ich sehe.
Selbstgestrickt, oder? Er sieht so selbstgestrickt aus. Ja. Nein, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Es ist ein Fake selbstgestrickter.
Also er ist selbstgestrickt. Das kann mein Kennerauge erkennen. Wahrscheinlich von einer komplett unterbezahlten taiwanesischen.
Ich befürchte es.
80-jährigen Frau.
Ich befürchte es. Lass uns nicht drüber reden. Ich weiß nicht, ob ich ihn politisch korrekt gekauft habe oder ob nächste Frage.
Kaufst du Klamotten auf dem Flohmarkt?
Tatsächlich nein.
Weil dir das unangenehm wäre?
Ich bin nicht so ein Flohmarkt-Fan. Ich finde immer nichts. Es ist mir zu voll. Es ist zu laut. Man wird hin und her gedrängt. Man muss feilschen. Ich bin überfordert. Es ist Sonntag, 11 Uhr vormittags. Ich kann nicht.
Oh. Das sind gleich 24 Argumente gegen den Flohmarkt. Und die ersten 5 würden auch auf Live-Konzerte zutreffen. Es ist voll, es ist laut, man wird hinterher geschubst. Also gehst du auch nicht gerne auf Konzerte?
Ich gehe gerne auf Konzerte. Ich gehe selten auf Konzerte, aber wenn ich gehe, bin ich begeistert. Tatsächlich mag ich da auch das Steherlebnis gerne und auch die Enge, weil ich Sitzkonzerte immer so ein bisschen für einen hohlen Zahn finde, aber flohmarkttechnisch ist es für mich was anderes.
Und bei Konzerten bist du eine von denen, die sich irgendwann nach vorne vorarbeiten und dann anfangen zu tanzen?
Ja, tendenziell gerne. Also ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, was mein letztes Konzert war. Ich glaube aber, es war ein Udo Lindenberg-Konzert. Ich war relativ hochschwanger und es war, glaube ich, in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Wenn mich nicht alles täuscht, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich meine, es war die Max-Schmeling-Halle. Und ich stand da und ich glaube, am nächsten Tag im Tagesspiegel stand, es war das lauteste Konzert irgendwie seit Jahrzehnten von ihm. Und ich habe das Gefühl, oh Gott, dieses Kind kommt schwerst gestört auf die Welt. Es war großartig. Wir haben wild getanzt und es war, glaube ich, beim ersten Song waren alle schon lattenstramm, alle sehr betrunken.
Und du die einzig Nüchterne, nur mit deinen Hormonen. Du warst wahrscheinlich auch auf deine Art.
Auf meine Art war ich sehr drauf sozusagen, schwangerschaftshormonell.
Zwei Töchter hast du oder
ja,
eine?
Ja, zwei.
6 und 1?
Ja, 6 und 1, ja.
Also das war die kleinere, die mit dem Hörschaden zur Welt kam?
Oder das ist die größere.
Ist die größere.
Also das heißt, aber sie ist sehr musikalisch. Also es hat zumindest dafür gesorgt, dass sie sehr musikalisch ist.
Also dein letztes Live-Konzert hat ungefähr vor 6, 7 Jahren stattgefunden.
Ja, toll, ne? Ich gehe oft.
Nächste Frage?
Mhm.
Gut. Lisa oder Lisa Marie oder Lisa Maria oder Lisa Maria? Wie?
Ja, ich habe gerade gehört, dass es Lisa Maria gesagt wurde. Das finde ich immer ganz schön. Irgendwie klingt das
Lisa
gut.
Lisa Marie Presley.
Ja, das ist ein internationaler Vergleich, den ich nicht scheue. Nein, tatsächlich nennen mich eigentlich alle Lisa. Ich heiße gerne mal Lisa Marie, ich bin aber eine Lisa Maria. Aber ich verzeihe es den Leuten. Ich glaube, es kommt leichter den Menschen Lisa Marie über die Lippen.
Können wir uns auf Lisa, dann sparen wir auch ein bisschen Zeit und können mehr unterbringen inhaltlich.
Natürlich. Wichtig.
Lisa, fiel es dir schwer, die Songs für diese Sendung zusammenzustellen? Bist du musikaffin oder war das ziemlich schnell klar, welche Lieder hier reingehören?
Es hat mir große Freude bereitet. Und du siehst ja, ich gehe sehr oft auf Konzerte. Nein, tatsächlich, ich höre sehr gerne Musik. Mein Mann ist unglaublich musikbegeistert und wir haben das zusammen gemacht und wir hatten großen Spaß. Es war sehr schwierig, dann die letzten zwei Songs, da tut man sich dann schwer, weil man sich von einem anderen vielleicht noch verabschieden muss. Also es ist ein bisschen so eine Projektarbeit. Meine Tochter muss gerade für die Schule Herbstblätter und Herbstfrüchte sammeln, bis ich begriffen habe, was überhaupt Herbstfrüchte sind, nämlich Kastanien und so. Während sie Herbstblätter und Herbstfrüchte sammelte, um sie auf weißes Papier zu kleben, habe ich meine Songauswahl gemacht. So ist es bei uns zu Hause.
Presst und trocknet man eigentlich heute? Na, man hat ja kaum noch Bücher, man müsste die dann so zwischen externen Festplatten vielleicht, diese Herbstblätter trocknen und pressen. Macht man sowas noch, bevor man die aufklebt? Oder klebt man sie direkt auf, der junge Schüler von heute?
In unserem Haushalt klebt man direkt auf und wahrscheinlich haben wir in 3 Tagen irgendwie das böse Erwachen, weil es überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ich bin nicht so, also die begnadete Bastelmutter. Ich gebe mir große Mühe, aber es kann natürlich sein, dass es genau der falsche Weg war.
Bei Kind 2 wirst du total souverän das Ganze handhaben. Und um hier eine inhaltliche Klammer zu setzen, damit sich der Kreis schließt, wenn man auf Flohmärkte geht und dort noch in so Haushaltsauflösungsbüchern wahrscheinlich verstorbener Menschen blättert, dann fallen einem oft so getrocknete Blätter noch entgegen.
Ja.
Tatsächlich. Ist mir neulich gerade das passiert. So, und wir haben ja nun schon Udo Lindenberg thematisiert. Deswegen ist es auch sinnvoll, den jetzt an den Anfang zu ziehen. Was verbindet dich denn mit dem?
Ich finde, er ist einer der größten deutschen Künstler im musikalischen Bereich. Ich höre seine Stimme wahnsinnig gern.
Mhm.
Den Song, den ich mir ausgesucht habe, das war in dieser Zeit einfach ein Song, der mich wahnsinnig berührt und beschäftigt.
Welcher Song ist es, den du dir ausgesucht hast?
Es ist der, wie heißt er? Sagst du es mir?
Der Astronaut muss weiter.
Der Astronaut muss weiter. Ich sag mal, das Astronautenalbum.
Du hast 3 Stunden geschlafen, muss man dazu sagen. Ja?
Ich bin total übermüdet. Ich bin so froh, dass ich im Radio bin und nicht im Fernsehen. Ich rutsche mit heute ins nicht höhere Rollenfach. Ich spiele ab sofort Großmütter.
Nein, man sieht das dir nicht an.
Danke, das musst du ja jetzt sagen. Auf jeden Fall, diesen Song finde ich ganz toll. Der Astronaut muss weiter. Ich wollte dich nur testen, aber du hast auch auf den Bildschirm geguckt übrigens.
Ich habe auf das Papier hier geguckt, das ich heute Nacht noch getrocknet habe.
Okay, es ist dir gut gelungen.
Mhm.
Auf jeden Fall, den Song finde ich ganz toll und ich verehre Udo Lindenberg und meine Tochter hat sogar ein Autogramm von Udo Lindenberg in ihrem Zimmer hängen. Kleine Astronautin Mika, dein Udo, hat er geschrieben.
Gut, das ist ein schönes Lied. Udo Lindenberg, der Astronaut muss weiter. Ich kannte das gar nicht, weil ich aber auch nicht so viele Udo Lindenberg-Songs kenne. Der König, der Heilige. Du, ich weiß, was du dir gerade verkneifst.
Nein. Ich finde es nur verwunderlich, dass du 900 Gigabyte Songs hast und nicht in der Udo Lindenberg-Materie bist. Das glaube ich dir gar nicht.
Doch, also es ist so, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich will mich jetzt gar nicht wiederholen, aber es gibt so ein paar Musiker, denen ich ihre Verdienste um die Musikentwicklung total anrechne. Und da gibt es gar keine Diskussion. Dazu gehört auch Tom Waits, dazu gehört auch Bob Dylan, dazu gehört auch John Lennon. Das sind so Könige. Also gegen die darf man eigentlich gar nicht sagen.
Mhm.
Aber sie finden nicht zu mir.
Mhm.
Oder ich finde nicht zu ihnen. Und es gibt von jedem dieser Interpreten 3 oder 4 Songs, die ich mag und die mich gefunden haben. Aber der Künstler an sich, es sind die Stimmen. Es ist wie so ein Parfum. Von dem du weißt, ganz vielen Leuten gefällt dieser Geruch, aber dir nun gerade nicht so.
Ja.
Und das ist ja das Schöne bei Musik. Also ich sage ja nicht, ich bin gegen Menschenrechte, wo du zu Recht sagen könntest, sag mal, was ist mit dir los?
Mhm.
Sondern ich bin einfach nur kein Udo Lindenberg-Fan. Verschisse?
Verstehe ich.
Ja.
Ist in Ordnung.
Mhm, danke.
Ich war auf einem Bob Dylan-Konzert mit meinem Vater und ich ehre ihn und verehre ihn auch, aber es hat mich auch nicht mitgerissen. Ich kann es verstehen.
Mhm.
Es ist was vom Kopf her, was man ganz, ganz dolle bewundert, aber irgendwie kommt man nicht.
Man kann es sich
rein.
Nicht immer aussuchen,
genau.
Und manchmal dann ja doch. Manchmal ist es ja doch so, Gott sei Dank, wir entwickeln uns ja auch weiter. Wir fangen irgendwann an, Basilikum zu essen oder Koriander, obwohl wir es früher gehasst haben. Auch nicht jeder, aber und so kann es ja auch passieren, dass man plötzlich zu Musik findet durch irgendwas. Und sei es durch ein sich verlieben beispielsweise.
Ja.
Wie das früher der Fall war.
Mhm.
Ne? Also früher, ich weiß nicht, wie das heute läuft, ob man sich dann MP3s oder 4s als E-Mail-Anhang schickt, um sich gegenseitig die Zuneigung zu versichern oder so. Aber früher, die Tapes, du bist zwar jung, warte mal, wie jung bist du? 37?
Nein, ich bin halb
jung. Du bist halb jung, stimmt.
Also ich bin schon recht jung.
Hast du noch eine, hast du noch ein Tape gekriegt von jemandem, der dich mochte? Oder eine gebrannte CD?
Ja, ich weiß, wir haben, von einer Klassenkameradin habe ich das Roxette-Album.
Naja,
wo man noch am Anfang die Nadel hört, wie sie auf die Platte gelegt wird. Und ich glaube, das habe ich auch noch. Und mein Urgroßvater hat mal Zither für mich gespielt. Und da habe ich auch eine Kassette von. Die funktioniert auch noch.
Zither, toll.
Mhm.
Lebt er noch?
Nein.
Deine Großmutter lebt aber
noch, meine Großmutter lebt noch, ja, in Hannover.
Als die Musik eben lief, hast du, ich weiß aber nicht mehr genau, wie wir drauf kamen, als du sagtest, dass du mal so verwirrt warst auf dem Kinderspielplatz. Ich weiß nicht mehr, kannst du es noch rekonstruieren?
Naja, es war mir jetzt, während der Song lief, etwas peinlich, dass und ich habe Sorge, dass du mich sagst, ja, und der nächste Song, Lisa, wie heißt der? Ich bin wirklich so schlecht darin, mir überhaupt was zu merken, dass ich teilweise wirklich Sorge habe, dass ich
einen falschen Beruf, ne?
Ja, aber ich habe wirklich anscheinend nur ein Kurzzeitgedächtnis. Also alles andere ist wirklich... Also ich weiß echt wenig, muss ich sagen. Und Namen ist natürlich ein Graus. Und ich habe irgendwie als Mutter eines Kindes, das ist schon ein paar Jahre her, war ich so übermüdet, ist mir nach wie vor noch, finde ich ganz furchtbar, stand ich auf dem Spielplatz und wollte mein Kind rufen. Und ich war so durch den Wind und ich wusste keinen Namen mehr, nur meinen eigenen irgendwie. Und ich habe meinen eigenen Namen gerufen. Und es war so furchtbar, weil ich hörte mich nur, ich dachte mir, das kann nicht der richtige Name sein. Und das ist grauenhaft. Aber das habe ich von meiner Mutter geerbt. Mein Vater heißt Peter und sie haben nur ein Kind. Und ich bin nicht Lisa für meine Mutter, ich bin Lisa. Lisa, seit ich klein bin. Und ich glaube, das wird dominant, rezessiv, wie auch immer, vererbt.
Ach, mein Freund Markus hat mich mal Papa genannt. Das war auch nicht schön.
Das ist wunderbar.
Zumal hinzukommt, dass er wirklich auch ein ziemlich gespaltenes Verhältnis zu seinem Vater hatte. Aber ich hatte auch mal sowas, dass ich in so ein Aufräumwahn kam. Da habe ich noch in Hamburg gelebt. Und war ausgeschlafen, keine Kinder. Also ich kann mich auf nichts rausreden. Das ist auch echt schon 20 Jahre her oder länger. Und habe also aufgeräumt, es war schon ein bisschen später. Und dann habe ich irgendwie noch einen Teller gefunden im Wohnzimmer und bin in die Küche und habe die Geschirrspülmaschine aufgemacht. Und dann lief die aber gerade. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, Entschuldigung. Und hab sie zugemacht. Okay, findest du nicht so lustig?
Ich versuche nur nicht, die ganze Zeit total durchzulachen, weil ich so anerkannte bin, dass ich da nicht aufhören kann. Okay. Ich war neulich so müde, ich hab Espresso aufgeschäumt und nicht die Milch. Ich habe die Espressobohnen in den Wasserkanister geschüttet. Ich bin wirklich, also du hast mich total auf deiner Seite.
Gut, also die erste halbe Stunde ist fast rum, aber es fehlt ja noch eine Musik. Ach, guck mal, Nirvana. Das bringt uns wieder nach vorne. Das holt uns
Uns ganz nach hinten, weil ich mit einer Frau spreche, die 900 Gigabyte Musik hat.
Wie? Und?
Nein, weil es wirklich furchtbar. Ich habe eine Stereoanlage mit 14 bekommen zur Konfirmation und bin total uncool als 14-Jährige in einen Plattenladen gegangen, keine Ahnung welcher, und dachte mir, was hört man denn jetzt so? Und da lag da das Nirvana-Album und das war der Bringer da. Und dann habe ich das gehört und ich war restlos überfordert und brauchte Jahre, um dieses Album lieben zu lernen.
Okay, also soweit scheint es ja jetzt zu sein. Smells Like Teen Spirit spielen wir jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten halben Stunde der Hörbar, heute mit der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff und jetzt mit einem ruhigen, gemächlichen Sonntagssong, James Brown, I Got Ants in My Pants. Die Schauspielerin Lisa Maria Potthoff ist heute hier zu Gast. Du bist eine Berliner Pflanze. Ich hätte dich jetzt auch für eine Süddeutsche gehalten.
Ja, das geht einigen so, weil ich lange dort gelebt habe und weil ich eher bayerische Filme mache, wenn ich Mundartfilme mache. Mhm. Dann ist es eher bayerisch als berlinerisch.
Wo bist du denn zur Welt gekommen, hier in Berlin?
In der Pulsklinik, die gibt es nicht mehr, das ist, glaube ich, Westend oder Charlottenburg. Also meine Eltern haben in Charlottenburg gewohnt, ja.
Deine Mutter ist oder war Ärztin.
Mhm.
Dein Vater ist oder war Psychologe.
Ja.
Und hat dann, ich glaube, ihr seid nach München gegangen, da warst du 3?
Wie alt warst du? Ich glaube, knapp 2 war ich.
Mhm. Weil er da irgendwie in der medizinischen Forschung gearbeitet hat oder was war der Grund?
Ich glaube, es war so, dass er seinen ersten Job bekommen hat, fern von der Uni, in der Wirtschaft sozusagen, in einem Gesundheitsforschungsunternehmen. Und ist dann auch ganz lange da geblieben und hat bis zum Schluss, also bis zur Rente, in der Gesundheitsforschung gearbeitet. Mhm. Also eigentlich nicht als Psychologe.
Mhm. Du hast gesagt, es ist so in so einem Interview mal, du bist jetzt nicht auf einem Dorf groß geworden, es ist eher so ein Ort gewesen in der Nähe von München. Mhm. Ländliche Strukturen trotzdem, oder?
Ja, ländliche Strukturen. Also, aber durch die Anbindung an München, durch die S-Bahn-Verbindung halt nicht irgendwie im Nirgendwo, sondern immer mit Bezug zu München, da geht man ins Kino, da geht man abends aus. Also schon eher großstädtisch orientiert, Freunde auch in der Großstadt.
Und leben deine Eltern da noch?
Mhm, ja.
Das heißt, wenn du da jetzt zurückfährst, hat sich da viel verändert?
München wächst gewaltig.
Nee, ich meine jetzt was ist denn das? Wie heißt denn der Ort, in dem du aufgewachsen bist?
Hohenkirchen heißt er.
Hohenkirchen. Und wenn du jetzt zurückkommst nach Hohenkirchen,
ja.
Also du fährst wahrscheinlich dann vom Bahnhof aus mit der S-Bahn und dann musst du vielleicht noch ein paar Schritte gehen oder musst du dann noch in den Bus, um nach Hohenkirchen zu kommen?
Ich werde natürlich abgeholt von meinen Eltern. Ich erwarte das auch und sie machen das auch ganz brav. Ich fliege. Sondern fahre ich mit dem Zug, weil ich finde, dass die Bahnverbindung von Berlin nach München sehr, sehr beschissen ist.
Mhm.
Und deswegen fliege ich. Diese Verbindung fliege ich. Immer.
Ist gut.
Nein, wirklich, es sind 6,5 Stunden Zug, glaube ich.
Ja, du hast recht.
Vielleicht ist es mittlerweile kürzer, aber ich werde irre. Wirklich. Also so oft kann ich nicht ins Bordrestaurant gehen und Morgentau-Tee trinken und irgendwie mir die Handygespräche von meinem Nachbarn anhören. Ich drehe durch, wirklich.
Alles
deswegen gehe ich in den Flieger oder ich fahre mit dem Auto selber. Und das nächste Mal fliege ich. Ich bin jetzt bald wieder in München.
Oh, ich merke, das ist so ein Punkt, wo du auch... Gut. Und dann wirst du vom Flughafen...
Selbstverständlich abgeholt von meinen Eltern.
Das erwartest du auch.
Das erwarte ich auch. Nein, weil die S-Bahn-Verbindung ist wirklich auch äußerst beschissen in München. Mhm. Und deswegen fahren wir dann, wer es wissen möchte, für alle Berliner, die sich in München auskennen, wir fahren dann die Ostumgehung, da sagen wir so in München, die Ostumgehung nach Hohenkirchen.
Mhm, schön. Und wenn ihr dann nach Hohenkirchen kommt, wenn ihr sozusagen in den Ort reinfahrt.
Was sind das für Fragen? Ich bin gespannt. Was ist dann rechter Hand ein Bäcker? Oder was?
Sowas findest du manchmal. Ja, würde mich interessieren, ob du jetzt sagst, da ist inzwischen auch, da ist der 18. Matratzenmarkt, denn Hohenkirchen hat sich echt verändert. Oder ob du sagst, und weißt du was, in dem Moment, wo ich da reinkomme, ist es, als würde sich eine Glaskuppel auf mich legen und alles ist so wie früher. Die alte
Frau.
Das
wollte ich ja eben antworten, da hast du mich ja unterbrochen. Mhm. Als ich sagen wollte, Hohenkirchen wächst stark. Hatte ich ja den Ansatz gemacht zu sagen, aber durfte ich ja nicht. Auf jeden Fall, Hohenkirchen wächst stark. Ich glaube, als wir nach Hohenkirchen damals gezogen sind, waren es 6.000 Einwohner, jetzt sind es 10.000. Sehr viele Siedlungen. Sie versuchen es ganz okay hinzukriegen, aber es ist schon eher ein Zuzugsgebiet.
So, das hast du jetzt als angehende Wirtschaftspraktikantin geantwortet. Was ich vom Menschenleser hören wollte, war einfach, ist das Gefühl, kannst du das wieder herstellen, wenn du zurückkommst nach Hause, ist es wieder so, kommt dann die alte Frau Stickelberger mit dem Dackel entgegen, sodass man sagt, oh Mensch, ein paar Sachen verändern sich einfach nicht, das ist
das
immer
stimmt.
Noch so.
Ja, so ist es, so auf jeden Fall,
super.
Also es ist noch dörflich, jetzt haben wir es hingekriegt, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, wir alle können uns jetzt wahnsinnig viel darunter vorstellen, wie das für dich ist.
Ach so, ich soll das. Ja, was soll ich sagen? Also die Nachbarn sind immer noch da.
Nee, komm, wir lassen das. Das hat alles keinen Sinn.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Auf das Gefühl deiner Kindheit.
Dieses Gefühl ist in dem Moment da, wenn ich in den Ort fahre und ich fühle mich sehr zu Hause. Und das liegt hauptsächlich an meinen Eltern, aber auch an meinen Freunden, die teilweise auch noch da sind. Und ja.
Du Arme, ich will dich ja gar nicht so scheuchen, vor mir herscheuchen mit meinen komischen
Dann
Fragen.
Dann lass es.
Oh. Und bist du die Lisa, die Lisa, ich weiß noch, wie klein du warst. Und bist du die Lisa, die es geschafft hat, wo man sich dann hinsetzt und sagt, du, ich hab dich gestern im ZDF gesehen. So?
Ja, ein bisschen ist es so. Also das finde ich dann auch immer ganz süß, weil man eine ehrliche Kritik... Es war eigentlich am schönsten, als meine Mutter noch ihre Praxis hatte. Die hatte zwei Dörfer weiter ihre Praxis. Also Unterhaching sagt einem vielleicht als Sportfan etwas, weil SPVGG Unterhaching war ja mal in einer whatever so und so vielten Bundesliga und ist wahrscheinlich immer noch, um Gottes Willen. Dann war immer am nächsten Morgen wurden immer die Filme analysiert. Dann war immer die Praxis voll. Dann kam immer Frau Stanger und Frau irgendwo und haben gesagt, nein, das hat sie ganz super gespielt und das mei, aus der ist was geworden. Und ich habe sie noch gesehen, da war sie so klein und konnte.
So, schau.
Haben wir es jetzt endlich.
Jetzt haben wir die Antwort. Das war eine schwere Geburt. Apropos Geburt, du hast ja mal einer fremden Geburt beigewohnt.
Ja.
In Vorbereitung auf den Film, die Hebamme ja. 1799 spielt oder was weiß ich, irgendwie in der Zeit, ja. Als Arzttochter kannst du natürlich auch nicht umkippen. Du hast ja auch, glaube ich, in der Praxis deiner Mutter mal eine Zeit lang assistiert.
Ja.
Wie alt warst du denn da?
Da war ich so 14, 15, 16, würde ich sagen. Da habe ich an der Rezeption Chipkarten durchgezogen und so.
Okay.
Da war ich aber noch sehr viel ängstlicher. Da habe ich immer dann die Spritzen vorbereitet. Darf ich das sagen? Ich weiß gar nicht, ob man das durfte. Doch,
ist
wahrscheinlich.
Ist denn irgendjemand zu Schaden gekommen?
Nein. Gut. Also, ich hoffe nicht. Nein, ich war, es war ganz, ganz nett und habe mir da mein Taschengeld verdient. Eben nicht als wirkliche Arzthelferin, sondern als Empfangsmädchen. Mhm. Mhm. Und bei den Vorbereitungen zur Hebamme tatsächlich bin ich ins DRK-Klinikum Köpenick oder ich weiß nicht, ob es DRK ist oder Vivantes, wie sie da alle heißen, nach Köpenick und habe mir eine Geburt. Also ich habe einen Tag Praktikum gemacht im Kreißsaal und es war total spannend. Alles andere als traumatisch. Mhm. Also wirklich alles andere als traumatisch. Mhm. Es war so toll. Und ich sag dir auch ganz im Ernst, wenn ich nicht Schauspielerin wäre, wäre ich Hebamme oder Geburtshelferin. Ja, ich finde das so großartig.
Also du hast also auch nicht nur am Kopf der Gebärenden
Nein,
gestanden?
Alles andere als das. Also ich war in the middle of the Geschehen. Also es war wirklich...
Und kannst du verstehen, nee, anders. Hast du danach zu deinem Mann gesagt, Liebling, das nächste Kind, tu mir den Gefallen und filme die Geburt?
Nein. Nein, das würde ich auf keinen Fall machen. Was ich aber schon ein bisschen verändert hat in meinem Gedanken ist, dass es ja immer heißt, ach, die Männer sollen doch am Kopfende bleiben und irgendwie, dass sie sich nicht überfordern. Und das ist ja auch alles richtig und gut. Aber ich habe die Geburt als so etwas Ästhetisches und so etwas Fantastisches, trotz aller Sauerei, die man da auch verursacht, empfunden, dass ich mich immer frage, so, ja, da sollte man einfach gar nicht so ein Geschiss drum machen. Es ist so schön. Und auch auf eine Art so unaufgeregt. Also es ist natürlich auch eine Geburt gewesen, die ohne Komplikationen verlief. Das ist einfach irgendwie was Heiliges.
Das glaube ich gerne. Ich glaube auch nicht, dass das Problem ist, dass man Männer überfordert, weil die umkippen, weil die da Blut sehen oder so. Ich glaube, dass man jetzt nur aus meiner Position, wahrscheinlich argumentiere ich falsch, aber ich glaube schon, dass man dass ein Mann das auch nachvollziehen kann, diese wie auch immer geartete Ästhetik oder das Wunder der Geburt und so weiter. Die Gefahr ist ja, dass ein bisschen so die Sexualität flöten geht. Das ist ja so das, wo man bei vielen...
da muss ja auch was dran sein und es mag ja auch sein. Und bei uns war es auch so, dass mein Mann nicht irgendwie mit seinem Kopf zwischen meinen Knien hing. Und da bin ich auch froh drüber. Aber ich finde es einfach nicht so, also ich fand es alles andere als schwierig, da hinzugucken und unästhetisch oder so. Mhm. Also das meine ich nur. Es hat mich überrascht. Ich dachte, vielleicht habe ich mehr damit zu kämpfen.
Okay, finde ich interessant, dass du Hebamme geworden wärst. Ist ja nach wie vor echt so ein Traumberuf für viele Frauen.
Ja.
Und ist ja auch ein Beruf, in dem viel gekämpft wird. Ne?
Ja, so absolut.
Um also Versicherung und so weiter. Die haben, Sie ist weg. Fanta 4, MTV Unplugged Version. Warum?
Ah, ich liebe die Fanta 4s. Ich finde, ich bin ein großer Fan von Michi Beck. Und
kennst du ihn oder warum sagst du das so?
Nein, ich kenne ihn nicht. Ich finde die aber einfach total lässige Jungs. Ich finde, die machen eine wahnsinnig gute Musik. Und Sie ist weg, ist ja jetzt wirklich wahrlich nicht einer ihrer neuesten Songs, aber den, also wenn der jetzt gespielt wird, also man muss da drauf achten, ich finde den einfach, den kann man so gut hören, gerade diese Unplugged-Version. Mhm. Und ist so einer meiner schönsten Konzerterinnerungen, dass ich Fanta 4 mal auf der Berlinale in so einem kleinen Konzert erlebt habe, auf irgendeiner Berlinale-Veranstaltung, und die waren einfach großartig.
Der verdammten Tage, die ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, warum nicht all diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte.
Ja, Mensch, der Michi Beck, der wohnt ja auch am Prenzlauer Berg. Du wohnst ja auch Prenzlauer Berg mit deiner Familie.
Nicht mehr. Ich habe mich von ihm entfernt. Ich wohne weiter weg. Falls er das hört, ich bin nicht mehr.
Sie ist weg.
Nee, sie ist weg. Stimmt, sie ist weg. Es ist für dich, Michi. Du kennst mich nicht, aber sie ist weg. Ich bin nicht mehr im Prenzlauer Berg.
Natürlich kennt er dich, hallo?
Ja, wahrscheinlich. Du hast recht. Wahrscheinlich kennt er mich.
Ja, und zwar nicht nur vom Spielplatz, sondern vom Spielfilm, ja?
Na, ich habe da tatsächlich, entschuldige, muss ich kurz eingrätschen, weil als ich meine Liste gemacht habe, also für dich, die 8 Songs, hatte ich tatsächlich überlegt, einen Song von Selig drauf zu machen. Wie heißt der Sänger von Selig noch?
Jan Plewka.
Jan Plewka, den ich auch ganz toll finde. Und Jan Plewka, du guckst so, also ich finde den toll.
Nee, ich überlege nur, ob ich beim nächsten Mal auch, weil du so viele Namen vergisst, ich eigentlich auch, aber bis jetzt konnte ich super davon profitieren.
Ja, du bist wahrscheinlich jetzt total auf Zack, weil du immer die nackte Panik in meinem Blick siehst. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, weil ich kann es selber nicht glauben, aber ich war mal, also vielleicht erzähle ich auch etwas, was nicht stimmt. Ich weiß es nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich mal in Oldenburg auf einem Filmfest war. Nee, jetzt hör doch mal zu, weil ich kann es mir selber nicht glauben. Ich habe mal, als ich 19 war, eine ARD-Vorabendserie gemacht, die hieß Bei aller Liebe. Kann man nicht gucken mehr.
Also, du hast doch Marienhof gemacht.
Ich habe, da war ich 16, es waren ein paar Drehtage, darüber rede ich wirklich nicht. Aber ich habe eine Vorabendserie, das war wirklich ein anderes Niveau als, ja. Auf jeden Fall, super konservativ, total in Ordnung die Serie, aber man kann es mit dem heutigen Maßstäben 15 Jahre später nicht mehr gucken. Und ich sehe Jan Plewka auf dem Filmfest in Oldenburg. Der hat da irgendwie einen Trailer gemacht.
Und du bist 19?
In Oldenburg, meinst du? Nee, in der Serie war ich 19. Mit 19 habe ich eine Serie gemacht, in der ich 19 war. Also es ist wahnsinnig lang. Jetzt lass mich doch zu Ende erzählen. Jahre später treffe ich Jan Plewka in Oldenburg. Und er sagt, wir kennen uns irgendwoher. Ich habe dich doch schon mal gesehen. Sag ich, nein, ich kenne dich, du bist Jan Plewka von Selig und du machst diese Rio-Reiser-Abende. Dann habe ich dich in Hamburg gesehen. Er so, ja, aber du kommst mir so bekannt vor. Sag ich, das kann nicht sein. Und er so, doch, du hast die Anna gespielt in Bei aller Liebe. Das habe ich geguckt. Und ich sage dir eins, wenn er das jetzt hört, vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich bin mir sicher, ich habe diesen mit Jan Plewka geführt. Und es war auf dem Filmfest in Oldenburg oder Oberhausen, irgendeine Stadt mit O. Also es war Oldenburg. Oldenburg hat, glaube ich, ein Filmfest. Und da war ich vor 10 Jahren. So.
Mir hat Falco mal einen Fax geschickt, ne?
Hat er das wirklich geschickt?
Hat er wirklich? Okay. Das ist aber genau so, dass ich, also ich weiß, dass es so war.
Okay.
Aber es war Thermopapier. Also ich kann es niemandem beweisen, als ich irgendwann mal geguckt habe. Das ist auch so eine Geschichte, wo ich sage, aber vielleicht doch nicht. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es stimmte. Aber ich kann es nicht mal mehr selbst beweisen.
Weißt du, was toll ist?
Na.
Ich hatte, glaube ich, schon 1 oder 2 Playboy-Anfragen. Das würde ich mir selber auch nicht glauben, weil ich vergesse das dann oder denke mir, naja, das denkt man nur so, weil man sich als Frau freut, dass jemand sagt, ach, sehr geehrte Frau Potthoff, wollten Sie nicht schon immer schöne Aufnahmen von sich haben?
Mhm. Und dann formulieren Sie es so?
Ich glaube ja. In dem Brief habe ich weiß nicht, ob er auf Thermopapier ist, aber es war ein Schlüsselanhänger mit dabei mit dem Playboy-Hasen und deswegen kann es nur stimmen.
Oh, wow.
Weil ich diesen Schlüsselanhänger immer angucke und sage, der war doch in dem Brief zur Playboy-Anfrage. Jetzt machen sie ja keine Nacktfotos mehr.
Wollte ich gerade sagen, also im Grunde ist es, wäre das jetzt für dich möglicher oder unmöglicher? Also würdest du jetzt lieber oder weniger gerne dich shooten lassen, weil sie ja jetzt keine nackten Brüste mehr zeigen? Sag mal, keine nackten Brüste, aber der Unterleib darf ist noch...
Also meine letzte Playboy-Lektüre, die liegen ja in meinem Flugzeug. Manchmal nimmt man die mit diesem Pappdeckel. Ich weiß nicht, man liest ja nur die Interviews.
Ach, absolut.
Und ist ja auch wahnsinnig gut recherchiert, alles journalistisch. Deswegen, ich würde sagen, die Prominenten müssen keine Mumu zeigen. Aber die Models, also die Nacktmodels haben, ich meine schon.
Ich finde das ja immer so toll, wenn die Dschungelstars oder so... Seit 30 Jahren gibt es ja dieselben Argumente. Also Männer sagen, klar, sie lesen Playboy wegen der Interviews. Und Frauen sagen immer, oh, es ist doch schön, dass ich meinen Enkeln mal Fotos... Deswegen war ich jetzt so spitz drauf zu erfahren, was in diesen Briefen steht. Ob diese Argumentation da im Grunde schon...
Ja, ja, ich meine, es war, sehr geehrte Frau Potthoff, wollten Sie nicht schon immer mal schöne Bilder von sich haben oder so?
Oh, weißt du, was jetzt passt wie die Faust aufs Auge und das bringt uns dem Radiopreis ein bisschen näher?
Was denn?
Die Geschichte mit DHL.
Darf ich sagen, dass wir geschwätzt haben während dem letzten Song? Ja, weil wir, das war, glaube ich, in dem Zuge, dass wir Namen vergessen oder wie kamen wir drauf? Auf jeden Fall, ja, als ich sehr unausgeschlafen war, habe ich mein Kind gestillt, das ist Jahre her und ich habe vergessen, das T-Shirt runterzumachen, bevor der DHL-Typ kam und ach, ganz furchtbar. Auf jeden Fall hat er mich dann immer sehr nett gegrüßt. So, und deswegen brauche ich kein Playboy-Shooting mehr. Ich hatte meinen Nacktmoment und der war für diesen einen Mann wahrscheinlich höchst traumatisch. Wahrscheinlich ist er dann zu Hermes gewechselt. Aus lauter Verzweiflung, weil es ein anderes Einzugsgebiet ist. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall.
Die Vorstellung ist wunderbar. Dass du so aufmachst, so die Haare hängen so asymmetrisch strähnig runter, du bist völlig fertig, hast seit Wochen nicht geschlafen, weil dein Kind immer an deiner Brust hängt und diese Brust hängt unter deinem T-Shirt oder über deinem T-Shirt heraus.
Wie empfindest du meine Brüste, dass mein Busen
stehen?
Unter meine...
Nein, die stehen aus dem V-Ausschnitt nach oben heraus.
Ich wollte gerade sagen, das ist so frech von dir. Sie hängen unter dem T-Shirt heraus.
Oh Gott, komm, wir retten uns schnell in die Musik.
Oh. Spielen wir was von mir?
Der Hörer hat noch gar nichts von dir erfahren. Und das liegt an mir, weil ich noch keine journalistische Frage gestellt habe.
Ja, weil ich irgendwie geopolitisch meinen Heimatort erklären muss, sich verändert hat. Einwohnerzahlen, was weiß ich.
Nee, eben nicht geopolitisch. Ich wollte es ja emotional, aber das kannst du ja nicht. Aber stimmt, ist egal. Wir spielen jetzt einfach mal Vanilleeis. Ice, Baby.
Ja, ja, ja.
Und dann ist die erste Stunde rum. Aber dann haben wir eine Chance, nochmal neu anzufangen mit der zweiten Stunde der Hörer.
Okay, dann machen wir es
gut. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Lisa Maria Potthoff. Und wenn Sie sich sagen, ey, was? Dann haben Sie wahrscheinlich recht.
Radio 1. Hörbar Rust.
Man munkelt, dass Makossa und Megablast featuring Capital diesen Song meinem heutigen Gast gewidmet haben. Lisa Maria Potthoff, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast. Like a Rocket. Stunde 2 der Hörbarust mit Lisa Maria Potthoff. hörbar@radio1.de ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie ruhig, hauen Sie ruhig drauf, wenn Ihnen unsere gute Laune zu viel war heute. Wird sich jetzt auch ändern. Wir sind ein bisschen in uns gegangen und werden jetzt einfach ein bisschen, was haben wir gesagt, faktischer, ne?
Ja.
Ja. Deine Familie kommt aus der Gegend südlich von Stralsund. Dein Großvater war, wenn das stimmt, Gemüsebauer in Mecklenburg.
Boah, wo hast du das denn her? Das stimmt. Aber woher hast du, woher weißt du das?
Genau so war es abgesprochen. Dass du das mit diesem, du wolltest halt eigentlich mehr Bewunderung in den,
ja,
in die
das
Stimme
ist
legen.
Also, woher weißt du das? Toll. Ja, ich komme ja auch vom Visuellen, also ich komme vom Fernsehen. Du kannst das in deine Stimme legen. Ich brauche immer ein Gesicht dazu. Mhm. Also nur mit der Stimme, das kriege ich nicht hin.
Ich denke, ihr Schauspieler habt dann so Sprach- oder Sprecherziehung, oder wie heißt das?
Und ja, Sprecherziehung.
Sprecherziehung, mhm. Ne? Machst du das noch manchmal?
Ehrlicherweise nicht. Aber ich kann immer noch diesen Reim zum Thema Vergesslichkeit, den kann ich immer noch diesen, wie heißt es, der kleine Hai daraus. Nahe dem Hage Tannen schwanken, alles strahlet Abendprangen. Klagend sang der alte Barde, dass der Waldesrand es halte. Knaben kamen da gegangen, sangen Psalmen bannertragend. Das ist A, da übt man das A.
Oh, das ist gut, dass du sagst. Weil das A ich hätte ich jetzt gedacht, eh das ist A, das war das A. Mhm. Und das macht man mit jedem Vokal oder dafür gibt es...
Es ist sehr lange her. Ich glaube, man macht es mit jedem Vokal. Ich kann nur den A-Text sozusagen.
Ich verstehe. Du bist groß geworden als Einzelkind und als Linkshänderin, ist das richtig?
Ja.
Aber du hast dich wieso hast du dich, weil es besser war, weil man es in der Schule gelernt hat, haben deine Eltern dich dazu angehalten mit der rechten Hand?
Nein, ich schreibe mit links. Wieso glaubst du, dass ich umgelernt habe?
Hätte ich jetzt gedacht. Ich habe mir neulich erst, und das ist sträflich, dass ich mir so spät in meinem Leben darüber Gedanken mache, ist mir erst bewusst geworden, dass ihr viel lieber von rechts nach links schreiben würdet. Also Hebräisch wäre zum Beispiel super. Denn wenn man von links nach rechts schreibt, verschmiert man ja zum Beispiel mit diesem Füller hier.
Hat mir die Note ruiniert in der Grundschule. Also definitiv, da gab's auch, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr eine Schönschreibnote. Mhm. Also Schrift hieß das. Mhm. Und in Schrift hatte ich immer eine 3. Nur befriedigend, weil ich mir immer meine Tinte versaut habe.
Mhm. Gibt's eigentlich noch Tintenkiller? Hat deine Tochter? Nee, die ist
die ist jetzt eingeschult worden. Völlig absurd. Ich dachte, jetzt holt man so einen schönen, und dann kommt ja die Frage Scout oder Amigo. Jetzt gibt's, glaube ich, Amigo nicht mehr.
Amigo kenne ich gar nicht.
Ja, das waren immer die Uncoolen. Die Coolen hatten einen Scout. Oder Pelikan oder Lami.
Ja, uns war es früher Pelikan oder GH.
Meine ich doch. Nee, Lami kam später. Ist GH nicht Lami? Naja, stimmt. GH oder... Also der mit diesem Böppel da hinten dran. Und die Coolen waren die mit dem Pelikan. Und die heute schreiben die mit Bleistift.
Ach, das finde ich gut. Ich dachte mit Kuli oder irgend so einem mit so einem Laser. Bleistift ist doch aber toll. Ja, weiß ich nicht. Ich war so lange in keiner Schule.
Wie so eine Oma, die so versucht. So, wie ist das im modernen Leben? Ach, die schreiben sich... Entschuldigung, aber...
Nee, du meinst das ja nicht böse.
Nein, ich mein's überhaupt nicht böse.
Bleistift finde ich schön, gerade weiche Minen, weil sich im Leben so viel verändert und weil man es wegradieren kann.
Das stimmt. Wenn man aber so schreibt wie ich, dann hat man immer noch den Abdruck auf dem Papier.
Ja, dann vielleicht mal mit ein bisschen weniger Druck oder mit einer weicheren Mine, sage ich ja. 2B zum Beispiel.
Stimmt, keine Haarmine, ne?
Nee, Haarmine, damit macht es einfach keinen Spaß. Ja. Da wären wir auch schon wieder bei Lami. Ich glaube, Lami ist wirklich sozusagen die Subkultur unter den Füllermarken. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, da mal was Positives zu sagen. Und wenn die Firma Lami mir einen Werbevertrag anbieten will, sage ich auch nicht nein. Mir hat der Playboy übrigens noch nie geschrieben. Aber da, du, ja, nee, weiß ich auch nicht, woran.
Ich kann dir meinen Anhänger schenken, meinen Schlüsselanhänger.
Ich meine, guck mich an.
Großartig.
Oder?
Großartig. Ich muss mit Neid hier meine hängende Brust wieder hochschieben, die mir hier auf die Hörbar hängt.
Wir müssen nicht aufhören, wir müssen aufhören, so zu sein. Deine erste Rolle hast du als Maria in einem Krippenspiel in der Grundschule gespielt. Ne? Das ist schön, weil das erwartet man von Schauspielern, dass die schon im Kindergarten oder in der Grundschule anfangen.
Und es war eine Hauptrolle. Maria und Josef, die Maria. Also gleich eine Hauptrolle.
Gleich eine Hauptrolle. Und 1992 war das, was du jetzt nicht als Jugendsünde abtust, aber sagst, das war ein ganz anderes Leben, Marienhof. Ne? So, weiß ich nicht, so 2-3 Wochen hast du da, glaube ich, so.
Also es war eine Episode in meinem Leben, die völlig absurd war.
Aber es war ja ein Anfang. Also es ist ja, du warst 14, glaube ich, und...
Oder 16. Also auf jeden Fall war ich Schülerin, ja. Und ich habe Uschi, die Drogenabhängige, gespielt. Und bin in einem pinken Flanell-Ding über irgendeinem Boden, Studioboden gekrochen und habe meinen Crack oder Heroin oder was weiß ich, gesucht.
Bist du gestorben? Also war das deswegen so eine kurze Rolle? Weißt du das noch?
Selbstverständlich weiß ich das nicht mehr. Warum sollte ich das auch noch wissen? Vielleicht bin ich gestorben. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich haben sie mich rausgeschrieben, weil ich irrsinnig untalentiert wirkte.
Nein, das glaube ich nicht. Denn gleich danach gab es ja schon weitere Angebote. Du bist ja echt tatsächlich ziemlich schnell drin gewesen. In diesem, also der Pakt, die erste, es war auch gleich im Kino, ein Kurzfilm, glaube ich.
Ja, das war dann später. Also meine erste richtige Rolle, wo ich sage, da hätte man mich schon vielleicht in die Nähe des Begriffs Schauspielerin bringen können, war für eine Folge Flughafenklinik, da habe ich die Tochter von Sky Dumont gespielt. Ja, das war unglaublich und ich habe an meinem letzten Drehtag einen Kuchen gebacken, weil ich so glücklich war, dass ich da gedreht habe. Und Sky Dumont hat in meinen Schokoladenkuchen gebissen. Das war für mich unglaublich.
Das ist so, ist wie dieses Erlebnis mit Jan Plewka, oder? Dass so Welten zusammenknallen und man denkt, kann das denn wahr sein?
Also das ist mit Jan Plewka noch abgefahrener, weil Sky Dumont, der in meinen Kuchen beißt, das kann ich eher verkraften. Aber es ist wirklich so, dass ich nicht weiß, ob ich mir das einbilde mit Jan Plewka. Falls er das hört,
nein, da liegen Welten zwischen, das stimmt schon. Also zwischen diesen Erlebnissen, rein emotional, glaube ich schon. Oh, My Sweet Carolina hast du mitgebracht von Ryan Adams. Wie fand es dieses Lied in deiner Auswahl? Oder ist dein Mann schuld?
Nein, tatsächlich nicht. Das ist Prä-Mann. Das war Ryan Adams. Was immer wichtig ist, dass man sagt Ryan Adams, nicht Ryan Adams. Das ist der Schmusesänger.
Sagst du Schmusen eigentlich auch? Sagst du Schmusen, wenn du nicht mit deinen Kindern redest? Sagst du deinem Mann, komm, wir müssen mal wieder schmusen?
Und ich meine das andere? Fragezeichen? Also, und
das andere?
Und, nein, weil du sagst, wenn meine Kinder nicht da sind, also meine ich dann nicht schmusen, sondern meine...
Nein, nicht, wenn deine Kinder nicht da sind.
Aber wenn sie da sind, ob ich mit meinen Kindern schmuse?
Ob du das Wort schmusen? Nein, ob du das Wort schmusen... Das kennst du doch auch, dass es so Wörter gibt, die man nicht so mag.
Ja,
also obwohl man das vielleicht mag, was man damit meint, aber das Wort
schmusen mag ich.
Magst du, ja? Oh, okay.
Wieso gibt es Menschen, die mögen das Wort nicht?
Nee, erzähl ruhig weiter. Ryan Adams.
Ryan Adams ist ein, finde ich, ein ganz großer Sänger, sehr melancholisch. Und ich habe eine wunderschöne Zeit verbracht in meinen 20ern. Wir haben gedreht, da ist tatsächlich noch ein Song, glaube ich, dabei, der mich an diese Zeit erinnert. Wir sind Helden, das kommt dann noch. Und Hans Löw, auch ein ganz toller Kollege, der am Thalia lange gespielt hat. Wo ist er jetzt? An irgendeinem anderen ganz tollen deutschen Theater.
Fällt dir aber nicht ein, oder?
Fällt mir natürlich nicht ein. Man google ihn bitte. Und der hat ihn mir, glaube ich, näher gebracht, beziehungsweise an einem Abend vorgestellt, wie auch immer. Also, wir haben den gehört und der ist toll. Und da darf ich noch, ich weiß,
bitte,
wertvolle Zeit, die ich mir mit meinen Ausführungen selber wegnehme. Oh, My Sweet Carolina ist ein wunderschöner Song, den wir, mein Mann und ich, zweistimmig auf der Hochzeit von unseren Freunden Lynn und Philipp gesungen haben. Und diese Hochzeit war damit nicht beendet, sondern es war einfach so toll, das für die zu singen. Und auf unserer Hochzeit, wir haben ja heimlich auf einem kleinen Boot geheiratet, haben wir es dann so auf dem CD-Player eingespielt nach der Trauung.
Wie groß war das Boot? Für wie viele Personen?
Ich glaube so 15, 30 Leute. So. Also so ein 50er-Jahre-Schipperkahn.
Schön.
Well, I went down to Houston and I stopped in San Antonio.
Radio 1, die Hörbar Rust. Heute mit der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff. Lisa, auch Ratschläge sind Schläge.
Oh, ich hasse diesen Satz. Mein Vater sagt den immer. Lisa, Ratschläge sind auch Schläge, aber also wenn du wissen willst, was ich darüber denke.
Nun, er ist Psychologe, muss man dazu sagen. Also er ist ein Alt-68er und ich glaube, das schmeichelt ja den Alt-68ern auch, wenn man sie da nochmal dran erinnert, dass sie dazugehört haben oder dazugehören.
Ja.
Und du wurdest, ich weiß nicht, war das eine antiautoritäre Erziehung oder würdest du so weit gehen oder war das... Einfach ein Zuschieben der eigenen Verantwortung sehr früh oder wie würdest du es nennen?
Also ich glaube, es war wahrscheinlich in Richtung antiautoritär. Meine Mutter würde sagen, sie hat mich immer dazu angehalten, selbstständig zu handeln. Das finde ich gut. Also das ist eine Herausforderung als Kind, dann die Entscheidung oft zu verantworten. Aber es hat mich zu einem sehr gewissenhaften Menschen, glaube ich, gemacht. Also dass ich schon genau meine Entscheidungen versuche abzuwägen.
Mhm. Und ist das eine Sache, die du so eins zu eins weitergeben möchtest an deine Kinder?
Ich glaube, ich bin ein bisschen ängstlicher. Ich bin dadurch strenger zu meinen Kindern, als meine Eltern zu mir waren. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe echt nur so durch Glück überlebt. Also zum Beispiel, ich war bei meinen Großeltern und meine Oma war auch, die dachte, naja, Lisa wird schon machen. Und wir sind dann in die Kanalisation gestiegen und wollten das Dorf, in dem meine Oma wohnt, unterwandern.
Deine Oma und du?
Eine Freundin und ich. Aha. Und meine Oma wusste nicht davon. Und wären wir nicht irgendwann umgekehrt, weil eine fette Spinne in diesem Rohr war, wären wir irgendwann in diesem Dorf, in diesem hätten wir uns in dieser Kanalisation verlaufen.
Aber das ist ja, glaube ich, so eine Sache, die Kinder machen. Also wir spielen draußen, so zack, und dann verstecken wir uns und plötzlich bleiben wir in so einem Rohr stecken. Und so, gut, heute hat man ein Handy dabei. Das ist ja hoffentlich so. Aber Strenge kann ja auch eine Art von Sicherheit sein, ne? Also wenn du einen Rahmen bekommst, weißt du ja, dass du dich innerhalb dieses Rahmens bewegen solltest. Ja. Und das kann dir ja im Zweifel auch helfen.
Ja, dazu kann ich auch meinen Vater zitieren. Er würde es nicht Rahmen nennen. Er hat immer gesagt, Lisa, es ist wie ein Gummiband. Das dehnt sich und irgendwann ist die Spannung so groß, da geht es nicht weiter. Also das habe ich schon die Erfahrung gemacht. Und das gibt er mir auch immer als Hinweis, wenn ich mal nicht weiter weiß, irgendwie mit meinen Kindern, sagt er, naja, ist wie ein Gummiband.
Oft ist es ja interessant, dass die Großelterngeneration zu den Enkeln ganz anders ist als zu den Kindern. Also wäre dein Vater jetzt ein strenger Vater gewesen, dann könnte es sein, dass er jetzt ein extrem relaxter, also lernst du ihn jetzt als relativ strengen Großvater kennen oder erkennst du ihn schon auch in seiner
Lässigen? Ich erkenne, also beide, meine Mutter wie mein Vater sind beide eigentlich so entspannt, wie ich sie als Eltern gekannt habe. Also mein Vater, da merke ich keinen großen Unterschied. Ich glaube, meine Mutter holt so ein bisschen nach, weil sie eben viel auch gearbeitet hat, holt so ein bisschen nach dieses Zuhause-Sein und Betüddeln. Das macht sie sehr mit meinen Kindern. Und da sage ich manchmal, jetzt lass mal, betüddel die nicht so.
Über deine Arbeit reden wir jetzt in der letzten halben Stunde, die uns bevorsteht. Es gibt ja auch einen aktuellen Aufhänger. Darüber reden wir also gleich von 3:30 bis 4:00. Jetzt hören wir erstmal, Mensch, das passt ja, Andreas Burani. Oh. Ein Hoch auf uns, der war vor einer Woche da.
Wirklich?
Und jetzt sagst du, oh Mann, da hatte ich keine Zeit. Und dann sag ich, du hast ein Jahr lang Zeit, dir den Podcast anzuhören. Wie jeder von Ihnen. Also falls Sie auch Andreas Burani verpasst haben in der Hörbar, Sie können sich den Podcast anhören, runterladen, wie Sie wollen.
Darf ich dazu was erzählen? Oder willst du das danach hören und du willst erst den Song spielen? Das darfst du jetzt wählen, weil es deine Sendung ist.
Ist das eine lange Geschichte? Wir haben nämlich echt schon überzogen.
Ich vertüdel mich gerne, ja.
Es wird dann schieben wir es auf die letzte halbe Stunde.
Okay.
Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin Lisa Maria Potthoff und ich habe Ihnen James Vincent McMorrow mitgebracht. Follow you down to the red oak tree. James Vincent McMorrow war das. Follow you down to the red oak tree. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Lisa Maria Potthoff, von mir einfach Lisa genannt. Lisa, du möchtest doch noch eine Geschichte nachtragen.
Ja, es ist mir wichtig, weil sich die Hörer sicher fragen, warum ich den Song von Andreas Burani gewählt habe. Nein, es ist so meine liebste Geschichte, was meine Tochter betrifft, weil ich habe diesen Song gewählt, das war der Abschiedssong aus der Kita. Und man kann sich vorstellen, ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf diese Zeit, die uns vereint. Ey, mir ist die Pippi eingeschossen, wirklich in die Augen, als die kleinen 5-6-Jährigen das gesungen haben. Und ich war mit meiner Tochter unterwegs in der U-Bahn, kurz vor der Kita-Abschlussfeier und ich kriege mit, ich natürlich typisch überforderte Mutter, checke irgendwie E-Mails auf dem iPhone, mein Kind summt vor sich hin, probt ihren Kita-Abschlusssong, Andreas Burani, ein Hoch auf uns, und sie kommt zur Bridge, die da ja ist, ein Feuerwerk aus Endorphinen, und ich höre es so, während ich meine Mails wahrscheinlich checke, ein Feuerwerk aus Oliven, und ich sage, Kind, das ist Endorphine. Ah, okay. Ein Feuerwerk aus Indelfinen. Ich sage, nicht Indelfinen, ein Feuerwerk aus Endorphinen. Mama, was sind Endorphine? Sag ich, naja, ein Feuerwerk aus Endorphinen, das sagen Erwachsene, wenn sie einfach total glücklich sind. Wenn die sagen, ein Feuerwerk aus Endorphinen, das sind Hormone, also das ist dann total super. Ja, warum singt er das dann nicht? Und damit war für sie Andreas Burani erstmal unten durch. Und das mag ich sehr gerne, die Geschichte. Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige.
Aber nein, aber nein. Wir müssen jetzt unbedingt über deine Arbeit sprechen, damit...
Naja,
sonst heißt es... Bei der Rust wird gekichert und sonst ist da nichts. Geplaudert wird auch gerne gesagt. Wir plaudern jetzt nicht, wir gehen das jetzt Dampfnudelblues zum Beispiel. Wir machen, nee, du hast ja gefragt, wer mag dieses Wort nicht? Ich mag dieses Wort nicht.
Ah, okay.
Schmusen, ich weiß auch nicht warum. Man kann sich das, auch das kann man sich, glaube ich, nicht aussuchen. Schmusen, gibt so ein paar Worte. Aber deine Vergesslichkeit hat mich total angesteckt. Mein Kopf ist total leer.
Ich krieg dich schon noch klein.
Du kriegst mich klein. Dampfnudelblues habe ich neulich gerade gesehen, weil der im Fernsehen lief und ich und mein Festplattenrekorder so freundlich war, auf mein Geheiß hin diesen Film aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt die Ausstrahlung schon her ist, aber ich habe ihn mir neulich angesehen und war extrem begeistert. Ich weiß, es gibt ja so viele so Regionalkrimis, ne? Und manche sind gelungen und andere nicht so. Und Sebastian Betzel, den viele auch kennen, an der Seite von Eva Mattes noch, als im Tatort. Die hören ja, glaube ich, auf oder haben schon aufgehört, weiß ich gar nicht genau.
Ja, die hören auf.
Ich finde auch, dass diese Rolle nix war, aber ich mochte die ganzen Drehbücher nicht, das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. In dieser Rolle war er wunderbar, weil er musste ja nie seine, er hatte keine Mimik, überhaupt gar nicht. Er war trocken, er war... Ja. Unbeeindruckt, er war großartig, es war ein ganz tolles Drehbuch und euch allen, man hatte das Gefühl, dass es euch allen richtig, richtig Freude macht, diesen Film zu drehen.
Absolut. Also wir haben mittlerweile schon den dritten gedreht. Die kommen ja meist erst ins Kino und sind in Bayern wirklich ein großer Erfolg.
Winterknödel.
Winterkartoffelknödel, ja, es macht die Vita ein bisschen absurd, wenn man dann... irgendwie, weil der nächste Film heißt Schweinskopf al dente, also ich weiß nicht, manchmal zuckig, wenn ich es dann so lese
Reihe. Darf ich da kurz eingrätschen? Ja, also bitte. Ich glaube, deine Vita ist durch zwei Filme, die kurz nacheinander kamen, Pornorama und Stellungswechsel.
Das war auch ein sehr, ich wusste, ich habe daran gedacht, während ich das sagte, dass meine Biografie, manche sagen würden, sie müsste bereinigt werden, was irgendwie... Grenzwörter angeht. Also Pornorama ist auch so ein...
Aber das war ja, glaube ich, ein ganz guter, auch eine gute Komödie, glaube ich, ne? Die Näherin, die mannstolle Näherin vom...
Vom Rita Brauchts oder irgendwie so. Ja, es war... Also man muss ihn mögen. Also das ist ein eigener Humor, ja.
Gut, aber also ihr dreht jetzt, oder habt ihr die schon gedreht, diesen dritten Teil vom Eberhofer-Krimi?
lass mich überlegen. Wir haben ihn gedreht. Den dritten haben wir diesen Sommer gedreht. Wir drehen dann schon tatsächlich nächstes Jahr den nächsten.
Sehr schön. Dann kennt man dich aus Wolfsfährte mit Peter Lohmeier. Da bist du ziemlich klar. Also so hat nichts mit Komödie zu tun. Du hast in diesem Jahr Schuld nach Ferdinand von Schirach gemacht.
Im letzten Jahr tatsächlich.
Die Illuminaten. Und jetzt aktuell gibt es einen neuen Usedom-Krimi. Da lief einer im letzten Jahr, der lief auch ziemlich gut.
Ja.
Und jetzt am Donnerstag kommt der zweite Teil mit Katrin Sass. Jetzt gehört es dir dazu, dass du so ein bisschen hungrig darauf machst.
Der Film ist, den muss man sich angucken. Oh Gott, dazu darf ich nicht ironisch. Nein, den muss man, also ich finde, ich mag ihn sehr. Wir liefen gerade mit dem Film auf dem Hamburger Filmfest und es ging wohl nicht nur uns so, also er kam sehr gut an. Ich finde, er knüpft an den ersten Film, wo einfach eine sehr melancholische Stimmung erzählt wird und es eben nicht nur reiner Krimi ist, sondern auch Familiendrama ist. Und das ist das, was mir an dem Film auch gefällt oder an dieser Reihe. Dass es eben nicht nur eine Fallerzählung ist, wo waren Sie gestern zwischen 16 und 18 Uhr und ich habe den schweren Verdacht, dass Sie mich anlügen, sondern dass eben auch die Geschichte einer Familie erzählt wird, die ziemlich zerrüttet ist und die alle um ihre Position ringen. Das gefällt mir.
Man kann die aber unabhängig voneinander sehen. Man muss jetzt Teil 1 nicht gesehen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die, ne, wie so eine Serie, dass sie unbedingt zwingend aufeinander aufbauen. Katrin Sass ist deine Mutter in diesem Film. Sie ist Staatsanwältin war Staatsanwältin, hat deinen Vater in dem Film umgebracht.
Ja.
Man weiß jetzt nicht genau, welche Umstände dazu geführt haben. Sie kommt jedenfalls zurück nach Usedom. Mhm. Dort arbeitest du als Kommissarin. Den habt ihr ja auch schon letztes Jahr gedreht, diesen Film. Also am Donnerstag in der ARD um 7:45 der Usedom-Krimi Schandfleck mit Katrin Sass und meinem heutigen Gast, Frau Potthoff, die auch verantwortlich ist für die kommende Musik Wir sind Helden. Du hast es vorhin schon mal gesagt, die Zeit heilt alle Wunder. Willst du dazu noch was sagen?
Man muss den Text sich anhören, den ich wunderschön finde.
Die Zeit heilt alle Wunder, wenn du sie gut verschnürst.
Radio 1, die Hörbarust, heute mit der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff. Nach dem Abitur hast du eine Ausbildung gemacht beim Schauspiel München. Du merkst, dass ich chronologisch jetzt gerade den Pullover aufribble, also wieder zum Rückkehr. Ich will nur nicht, dass es heißt, wir haben so wenig über deine Stationen gesprochen. Und 2003 war das Soloalbum.
Ja, na? Genau, oder 2002, ich bin mir nicht sicher. Irgendwann dann, ja.
Ich glaube, es ist immer blöd, Schauspieler sowas zu fragen, aber ich mache es jetzt, weil mir die Fragen ausgegangen sind. Gibt es einen Film, den du sofort als dein, wo du sagst, immer wieder wunderbar, das war wirklich meine Lieblingsrolle, den erinnere ich mich sofort und den würde ich bis aufs Blut verteidigen, auch wenn alle anderen ihn doof finden.
Du meinst vom Produkt her oder wie die Art des Arbeitens war? Also das Produkt verteidigen in seiner Güte?
Ja, das Produkt,
oder?
Dann lieber das Produkt.
Oh Gott, in sowas bin ich ganz schlecht. Warte mal, da muss man einen herausheben. Also ich mag, das ist jetzt blöd, ein ZDF-Film, Der letzte Kronzeuge, liebe ich total. Habe ich die Rolle wahnsinnig gern gespielt. Und die Reihe mit Katrin, finde ich einfach großartig.
Katrin Sass, genau.
Soloalbum ist interessant, dass du es ansprichst, weil das war sehr lustig, es war eine recht kleine Rolle. Und ich eine ziemlich prominente Bettszene mit Matthias Schweighöfer hatte. Und das war richtig toll. Es hat so Spaß gemacht. Wir hatten so eine Freude, diese Bettszene zu spielen. Und ich mag den Film auch gerne. Und da sage ich, ja, war super.
Das ist so interessant. Das finde ich wirklich interessant, dass jetzt das als Abfallprodukt sozusagen dieser Antwort dabei herausgekommen ist, weil Schauspieler ja generell sagen, Bettszenen sind überhaupt nicht interessant, man muss sich das mal vorstellen, da steht das ganze Team drumrum und meistens sind die Leute auch und dann hat man so hautfarbene Verdeckthosen an und
wenn man Glück hat.
Wobei, ey, ich habe dich schon nackt gesehen. Du bist nackt Fahrrad gefahren.
Wie soll ich das sagen? It's not me.
Ach, du hast einen Körperdouble gehabt. Weiß das der Playboy?
Nein, aber der Playboy, wie wir wissen, hat keine Nacktbilder mehr. tatsächlich, an dem Tag habe ich nicht gedreht. Und ich hatte einen Bodydouble. Ich glaube, ich kann das so offen sagen, weil es sehr komisch für mich ist, mich zu sehen, weil mein Körper ein bisschen anders ist.
Das stimmt doch gar nicht.
Nein?
Nein. Also gut, nun könnte man sagen, dass du deinen Körper
besser... Ich sitze hier nicht nackt, falls es jemand nicht das bisschen hier guckt.
Nein, aber ich...
Nein, das stimmt doch gar nicht, Lisa, so wie du hier sitzt.
Du bist groß, du bist schmal und so sah dieser Körper auch aus. Also du hast eine schöne Figur.
Also die hatte wirklich sehr ausladende Brüste.
Man hat sie aber von hinten gesehen.
Ja, ist total in Ordnung. Also es ist nur skurril, sich selber zu sehen und man ist es nicht. Und das war das einzige Mal tatsächlich, dass ich geduldet wurde.
Was war denn so gut an der Sexszene mit Matthias Schweighöfer, der letztendlich ja dann doch noch 12 Jahre jünger war als jetzt?
Wahrscheinlich war das Gute, dass 12, 13 Jahre, nein Quatsch, er wird immer noch einen ganz tollen Körper haben. Nein, das Lustige war einfach, ich verstehe die Kollegen und ich bin auch so, dass ich sage, also ich muss jetzt nicht jeden Tag eine Bettszene haben. Es ist schon absurd, was man macht. Also unser Beruf ist absurd. Es ist völlig schizophren, was wir da teilweise treiben. Aber in Soloalbum ist es ja, man bedient ja die Komik. Das heißt, ich musste mir überlegen, auf eine humorvolle Art, wie kriegt diese Frau einen Orgasmus? Ist es irgendwie... Oder ist es... Also das macht dann Freude. Das ist ja auch was Technisches. Also wie designe ich diesen Sexualakt? Und das war mit diesem, mit unserem Regisseur, freue mich jetzt nicht nach dem Namen gerade, der ganz toll ist. Wir haben es heute mit den Namen. Aber das Tollste, diese, sich zu überlegen, wie, und dann reibe ich mich so an seinem Hintern und dann, also es war so skurril, es war total lustig.
Ich versuche mir vorzustellen, wie das ist, wenn man sich darüber hinaus dann erstmal jahrelang nicht sieht und dann geht man auf so einem Fest, auf so einer Premiere so aneinander vorbei und sagt so, hi, hi, und geht so weiter. Dabei weißt du, du hast deinen Unterleib an seinem Hintern gerieben. Das ist ja schon eine Art von Nähe.
Ich hatte es vergessen, aber jetzt werde ich tatsächlich, wenn ich Matthias sehe, wieder daran denken, dass ich meinen Unterleib an seinem Hintern gerieben habe. Danke dafür.
Es gibt ja auch andere Sexszenen. Du hast das Thema aufgebracht. Ich hätte das jetzt gar nicht getan. Es gab wohl offenbar auch eine ziemlich harte Sexszene mal in einem Film, was ja an sich nicht schlimm wäre, aber ich glaube, du hast diesen Film mit deinem Vater gemeinsam gesehen. Und das war, glaube ich.
Ja, das war, welcher Film war das? Irgendein bayerischer Film.
Fällt dir jetzt gerade nicht ein.
Fällt mir natürlich nicht ein. Und der lief auf dem Festival in München. Und mein Vater saß neben mir und die Sexszene kommt. Und ich dachte mir, das hätte ich durchdenken müssen. Das ist nicht so schön. Und er war ganz tapfer. Und ich war auch ganz tapfer und ich war wahnsinnig froh, dass es vorbei ist. Und das Absurde war, dass in diesem Film, oder es war ein anderer Film, der lief auch nochmal auf dem Münchner Filmfest. Also du siehst, ich bin eine Festival-Schauspielerin. Scherz. Da sterbe ich in dem Film. Und meine Mutter steht weinend am Grab und betrauert meinen Tod. Mein Vater sitzt neben mir, Rotz und Wasser heulen. Es war wirklich sehr, und ich musste auch weinen. Und ich fand es total skurril, weil ich so dramatisch fand, wie ich selber gestorben bin. Das fand ich ein bisschen komisch von mir, dass ich mich meinen eigenen Tod so beweinen muss.
Und wäre dir das ohne die Anwesenheit deines Vaters nicht passiert? Also wenn du dir sonst Premieren anguckst von Filmen?
Ja, sonst bin ich da, ich bin jetzt kein Schauspieler, der sich so gerne guckt. Also ich finde das immer eigenartig.
Was machst du denn jetzt gerade aktuell, außer diesem Muttersein zweier Kinder, die noch sehr klein sind?
Also jetzt war ganz viel Pressearbeit für unseren Film, der eben am Donnerstag kommt.
Viertel nach acht in der ARD, der Usedom-Krimi.
Ja.
Schandfleck.
Ja. Und dann werde ich im November wahrscheinlich wieder fürs ZDF einen Film drehen.
Gut. Okay, die Zeit ist fast um. Lisa?
Ja. Hast du noch eine Frage?
Ja.
Welche denn?
Wie spricht man Justin Nozuka aus?
Justin Nozuka. War ich auf dem Konzert übrigens. Das ist ein bildhübscher 18.
Wie alt?
Er war 18 oder so. So ein ganz junges Ding, würde man als Mann sagen. Ich hatte ein Interview mit einem Journalisten für eine Zeitung und er sagte, wir betten dieses Interview in dieses Gitarre mit junger Sänger Konzert ein. Also wirklich so ein, wie sagt man, so ein Einraumkonzert, wo irgendwie 30, 40 Leute waren. Das war Justin Nozuka. Ich weiß nicht, ich glaube, man nennt das so. Das war seine erste Platte und ich war ganz beeindruckt und gleichzeitig betroffen, weil ich dachte, jetzt wird das so ein Riesenfisch, der wird jetzt ganz populär, der Typ, und dann höre ich das rauf und runter und mag das Album dann nicht mehr. Und komischerweise höre ich von dem nichts. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Ich finde, der hat eine wahnsinnig tolle Stimme, und macht ganz tolle Singer-Songwriter-Musik. Oder hat, also die Platte ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Also den Song, von dem ich jetzt nicht sagen könnte, wie er heißt, den ich ausgewählt habe. Sag du es mir.
Down in a cold, dirty well.
Yes.
Gut, ich sehe mal zu, dass wir jetzt für dich ein Taxi organisieren, weil ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei, dich jetzt in die öffentlichen Verkehrsmittel oder ins eigene Auto zu setzen.
Danke, warum?
Vielleicht hast du vergessen, wo du wohnst oder wie du da hinkommst. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß und Freude. Ansonsten wird es für Sie jetzt losgehen mit Sanft und Sorgfältig. Viel Spaß dabei. Dir vielen Dank dafür, dass du hier warst.
Dankeschön.
Und bis nächste Woche. Tschüss.
They stay me missing in search all over the town. All look left and then right, but don't ever look down.
Radio 1. Hörbar Rust.